Vater, wir danken dir, dass du das wirklich so wunderbar dir ausgedacht hast, mit deiner Gemeinde oder mit dem Tempel, sagt dein Wort, oder mit der Braut, auch das ist ein Bild für deine Gemeinde. Ich danke dir von Herzen. Hilf uns, Herr, sprich du heute zu uns, zu mir, das zu verstehen, mit dem Herzen. Amen. Ja, das ist wirklich ein ganz toller Text. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27, relativ lang. Es geht auch noch sehr spannend weiter, weil danach werden so ein paar Gaben aufgezählt. Ja, wie unterschiedlich die dann auch sein können. So, aber es geht los damit, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um Menschen zu erretten. Er ist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Zu retten von der ewigen Trennung, sagt uns die Bibel, und einzufügen, einzugliedern in seine Kirche, in seinen Leib. So, und dieser Leib, das ist was Unsichtbares erstmal. Ja, da sind also in irgendwelchen Reservaten in Arizona, wo auch immer, wo Christen sind, oder unter den Eskimos, wo auch immer, Menschen, die wir gar nicht kennen, aber die eingefügt worden sind durch den Glauben an Jesus Christus, eingefügt worden sind in diesen Leib. Und das sind jetzt tatsächlich meine Brüder und meine Schwestern. Ich habe sogar eine stärkere Verbindung zu denen. Ich sage euch das ganz offen aus christlicher Sicht, zu meiner eigenen Familie. Das heißt, mit denen werde ich die Ewigkeit verbringen. Das ist sehr interessant, was Gott hier macht. So unterschiedlich, so unterschiedliche Kulturen. Wir haben gerade gehört, nicht mehr Sklave oder Freiherr, das war da damals ein Riesenthema. Nicht mehr Unternehmer oder arbeitslos, sondern wirklich hier fügt Gott zusammen, was zusammengehört. Übrigens über alle Denominationen, über alle Kirchen, ja, die es so gibt. So, in dieser Welt, diese weltweite Gemeinschaft von Gläubigen wird der Leib Christi genannt und der wird sichtbar, ganz konkret in der Ortsgemeinde, also auch hier unter uns. Also wir in Bensheim sind ein Teil, ja, dieser riesengroßen weltweiten Kirche und Gemeinde. Deshalb ist es auch teilweise gut, mal über den Tellerrand zu schauen. Ja, mal zu gucken, wo anders gerade was läuft. Mal zu schauen, wo gerade riesige Bewegungen in Deutschland sind, was Gemeindegründungsprojekte angeht. Das kriegt man manchmal gar nicht so mit. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Das ist mittlerweile eine richtige Bewegung. Oder in Deutschland auch sogenannte Jugendbewegungen, Jugendkirchen, ja, die zusammenkommen, Gott etwas anders feiern, vielleicht als wir das tun, aber ja, wo was entsteht. Wir sind hier Teil dieser weltweiten Kirche. In Vers 27 heißt es, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Also nicht nur die Korinther, an die das ursprünglich geschrieben worden ist, sondern auch wir als Christuskirche gehören zu diesem Leib. Diese Gemeinschaft der Gläubigen wird mit einem menschlichen Körper verglichen. Nun, ein bisschen hakt das, das werden wir noch sehen, aber das soll uns was vor Augen malen. Gott selbst ist es, der dich in seiner Gnade angesprochen, begabt und eingefügt hat in diesen Körper. Auch das ist wichtig. Das ist deshalb wichtig, weil wir sind in einer Zeit des Individualismus. Ja, ich habe ja mal in der Automobilindustrie gearbeitet. So, und wenn du dich dann in so ein Auto reinsetzt, auch wenn ein Auto entwickelt wird, dann geht es in erster Linie um das Personalisieren, um den Individualismus. Das heißt, wenn ich was verkaufen will, muss ich mir die gesellschaftlichen Tendenzen angucken, auch wo die Reise hingeht, in 5 bis 10 Jahren. Wo geht die Reise hin? Und für diese Menschen muss ich jetzt Produkte schaffen. Und das ist ganz klar die Individualisierung. Ja, das heißt, ich setze mich in das Auto rein und alles, jeder Sitz, alles fährt schon in meine Position, wie ich das gerne hätte. Ich werde mit dem Bildschirm begrüßt. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Oder wenn man ein Mini fährt, ja, dann kommt da, bei den ersten Minis oder so, auf dem Bildschirm, be Mini, sei Mini. Dahinter stehen ja Werte, die teilweise auch gar nicht so schlecht sind übrigens, aber das ist jetzt nicht das Thema. Sondern es geht um die Individualisierung und das widerspricht natürlich diesem Leibgedanken komplett. Komplett. Der Leibgedanke ist tatsächlich das Glieder zusammenspielen, dass man tatsächlich nicht alles kann. Das muss man erst mal glauben. Und dass ich nicht der Größte bin, das ist ganz schwierig, wenn ich gerade aus so einem Auto aussteige, fahre jetzt hier zum Gottesdienst, ne? Dann wurde mir auch noch die richtige Musik eingestreamt, die ich gerne höre. Dann kann ich noch meine Lichtinszenierung machen, wie ich das gerne hätte. Ja, da gibt es meinen Massagesitz und meinen Bedufter im Auto. So, und es gibt auch noch unterschiedliche Düfte. Je nachdem, wie man Geld hat, kannst du die unterschiedliche Duftpatronen kaufen. So, jetzt höre ich mal auf. So, was will ich damit sagen? Jetzt kommst du tatsächlich dann in diese Gemeinde, in den Leib Christi, und musst dich jetzt erstmal gewöhnen daran, da sind noch andere. Und du kannst nicht alles. Gott selbst ist es, sagt uns diese Schriftstelle aus dem Korinther, der dich in seiner Gnade angesprochen, begabt, eingefügt hat in diesen Körper. So, es ist eigentlich eine Körperschaft, gibt es ja des öffentlichen Rechts, ne? Das ist eine Körperschaft des geistlichen Rechts, so will ich das mal nennen. So, wie wird man denn ein Glied in diesem Leib Christi? Vers 13 haben wir das gehört. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das heißt, die weltweite Christenheit hat eine Sache gemeinsam, und das ist tatsächlich der Geist Gottes, wenn ich an Gott gläubig geworden bin. Da passiert was in mir, was vorher tot war. Die Schrift nennt das die Wiedergeburt. Ich habe keine Beziehung zu Gott gehabt, ich war tot, geistlich tot. Ja. Und es wird mir der Heilige Geist geschenkt und ich habe wieder eine Verbindung zu Gott, der Geist ist und den man nicht sehen kann. Also es ist der Geistempfang, der Heilige Geist, laut dieser Textstelle, die uns verbindet miteinander. Und tatsächlich, wir haben letztes Wochenende am Sonntag haben wir uns mit einem jungen Pärchen getroffen, die aus Darmstadt kommen. Kannten die überhaupt nicht. Ja, die interessieren sich für einen Hauskreis hier in der Gemeinde. Wir haben uns hingesetzt, wir haben miteinander geredet. Es war so, als wenn wir uns ewig kennen. Das ist eigentlich unmöglich. Also da ist irgendwas, ja, was uns verbindet. Der Geist Gottes heißt es hier. Und dieser Geist Gottes, heißt es auch in der Schrift, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn ich Christ bin, wohnt dieser Geist Gottes in mir. Kraft, Liebe und der Besonnenheit. So, und wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, auch du, wenn du dir das gerade jetzt im Internet anhörst, warum nicht heute einfach Ja sagen, das einfach mal zu wagen? Ein Ja zu Jesus Christus. Du hast schon viel nachgedacht über den Glauben. Vielleicht ist es heute einfach mal dran, ein Ja zu sagen. So, und für uns heute, wir feiern Abendmahl später noch. Auch das kann ein Punkt sein, wo man jetzt schon oder während des Abendmahls das nochmal bestätigt. Ein Ja zu Gott, ein Ja zu Christus. Ein Ja dazu, dass mir eine Gabe geschenkt worden ist, dass ich mich nicht minderwertig fühlen muss, aber auch nicht hochmütig. Das werden wir gleich noch sehen. Der Text schält letztendlich diese zwei Punkte raus, ne? Minderwertigkeit und Hochmut. Nein, das brauche ich nicht. Abendmahl ist Einladung Gottes an den Tisch des Herrn, Einladung zu Gott zu kommen, aber auch Einladung, Gemeinschaft untereinander zu haben. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. In diesem Körper hat also jeder eine Aufgabe. Das gibt's einfach nicht, ja, dass ich einfach nur in den Gottesdienst gehe, und hier möchte ich jetzt keinen irgendwie auf den Zeh treten oder sowas, sondern dass man das einfach mal überdenkt. Es gibt eine Aufgabe, irgendeine Aufgabe, die gilt es wirklich rauszufinden. Ja, was ist denn meine Aufgabe in diesem Körper? Welche Aufgabe hat Gott dir gegeben? Wo kannst du mithelfen, dass dieser Leib Christi wächst? Das ist also nicht nur ein Leib, und da hakt das Bild schon so ein bisschen, ne, der Körper selber, sondern an diesem Körper kommt nochmal die eine oder andere Hand dazu, das eine oder andere Auge dazu. Es gibt ein Haupt, das ist Christus, sagt uns die Textstelle, aber da kommt noch was dazu. Das Ding ist auf Wachstum angesetzt. So, und in dieser Gemeinde haben wir Menschen, Diakonate, Mitarbeiterförderung. Da würde ich dich sehr bitten, wenn du sagst, ich weiß noch nicht so richtig, wo mein Platz ist, einfach mal auf mich zuzukommen. Später, dann kann ich dich da weiter vermitteln, ja, dass du wirklich deinen Platz hier findest. Die Mehrheit von uns ist bereits Glied in diesem Leib, aber auch hier vor Ort in dieser Ortsgemeinde hat der ein oder andere schon seinen Platz gefunden. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, Ende gut, alles gut. So, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt weiß ich irgendwann mal, was mein Platz ist. So, und jetzt die nächsten 30 Jahre, ne, oder 40 oder wie lange auch immer. So, was sollen wir jetzt noch? Passt. Nein, wir sehen in diesem Text, in Vers 25, werden die Korinther und auch wir vor Spaltung im Leib gewarnt. Und wer sich die aktuelle Situation anguckt, das ist auch immer wieder eine Situation in der Kirchengeschichte gewesen, wir sind gefährdet, ja, in eine Spaltung zu kommen. Wo eben diese Glieder nicht mehr miteinander arbeiten, wie sie eigentlich sollten. Es ist eigentlich ein absolutes Undingen, dass mein Körper jetzt hier gerade, ne, dass die Hand jetzt sagt, Frank, ich mache nicht, was du sagst. Das passiert zum Beispiel bei Elektromobilität, wenn ich irgendwo an Strom hänge. Ne, dann kann es tatsächlich passieren, dass hier oben der Kopf sagt, das Haupt, Hand mach auf. Und die Hand sagt, nein, ich bin jetzt in einer Muskelverkrampfung, ich lasse zu. Was danach passiert, ist ein Herzkammerflimmern. Ja, dann gibt es Atemschwierigkeiten und danach erst die Atemschwierigkeiten, dann das Herzkammerflimmern. Und dann ist man tot. So, also das ist eigentlich ein Unding, was uns die Schrift hier sagt, dass der eine nicht mehr im anderen kann. Also da hakt das Beispiel schon ein bisschen, aber wir werden hier drauf aufmerksam gemacht. Also es soll keine Spaltung im Leib sein, sondern man soll füreinander sorgen. Vers 15, wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Und dann kommt die rhetorische Frage, die Paulus hier stellt. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Natürlich gehört er zum Leib. Aber er sieht sich in seiner Sicht nicht als wertvoll an. Vielleicht kannst du nicht so beten wie der ein oder andere. Vielleicht nicht so singen, so lehren. Dann fühle ich mich nicht zugehörig. So, wir haben in dieser Gemeinde viele intelligente Menschen, ne? Das muss ich schon sagen. Ich war auch schon in anderen Gemeinden, zum Beispiel in Essen war ich in einer Gemeinde, das war eine ganz andere Szene als hier. Komplett anders. So, letztens haben wir die Gemeinde nochmal besucht, die ist wieder komplett anders. In erster Linie Flüchtlinge, die in dieser Gemeinde sind, die alle im Regelfall kein Geld haben und ganz viele Probleme mitgebracht haben. Weil ich nicht so intelligent bin wie du. Ich weiß ja nicht, wie das so ist, wenn du hier in diese Gemeinde kommst, in so einer Akademikergemeinde, ne? Wie fühlst du dich da eigentlich so? Würde mich mal interessieren. Oder weil ich sonntags morgens nicht vorkomme. Wo ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, das ist doch herrlich. So hast du in der ganzen Woche Zeit. Echt? So eine Predigt, das ist schon immer. Oder jetzt überhaupt so einen Gottesdienst zu gestalten, diejenigen, die das machen, auch mit der Technik, das ist tatsächlich Arbeit. Du hast jetzt wirklich Zeit für andere Dinge. Das ist gut. Kannst dich mit Leuten treffen und so weiter. So, wenn du nun ein Magen bist, stell dir das mal vor. Meiner, der hat heute Morgen ein bisschen verrückt gespielt, aber keine Angst, geht schon wieder. Heilerde, ne? Habe ich heute Morgen getrunken. Alles gut. Wenn du ein Magen bist, könntest du sagen, mich sieht keiner. Stimmt. Ich arbeite immer nur im Verborgenen. Stimmt. Ich will auch sehen und hören. Das ist nicht so gut. Ja, die Bibel würde uns hier sagen, das ist eine Lüge. Verachte nicht die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Also, Minderwertigkeit vergleichen, Neid, der eine Part, der zweite Part. Der gleiche Magen könnte aber auch sagen, ich bin der wichtigste unter allen Körperteilen. Nun, wenn wir ehrlich sind, da ist schon was dran, ne? Weil jetzt der Wichtigste ist, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, Leute, die keinen Magen mehr haben. Ich glaube, alle anderen haben auf Dauer tatsächlich ein Problem, ne? So, und wenn der Magen das so für sich sieht, ihr braucht mich mehr als ich euch. Das ist so offensichtlich. Ohne mich läuft nichts in dieser Gemeinde. Das habe ich auch mal gedacht. Ich war mal für ein Trainingszentrum verantwortlich und habe das tatsächlich 3 Jahre lang geglaubt. Ohne mich läuft hier nichts. Warum war das so? Nun, ich habe viele Telefonanrufe gekriegt, Frank hier, Frank da, dies und das. So, auch wenn ich im Urlaub war, die Kiste war immer an. Frank ist immer da. So konnte ich mich da schön entspannen mit meiner Frau, mit Sicherheit nicht. Ja, das Ding muss ja immer an sein. Also im Kopf wusste ich schon, gleich ruft wieder irgendeiner an. Es war aber auch irgendwie ein schönes Gefühl, ne? Frank, du bist wichtig. Wichtig. So, das hat ein bisschen gedauert. Irgendwann habe ich dann gemerkt, erschreckenderweise, wenn ich heute umkippe, geht es morgen weiter. Auch in dieser Gemeinde. Wenn ich heute Abend sterbe, geht diese Gemeinde morgen weiter. Sie geht weiter, weil Gott derjenige ist, der das hier weiterführt. So, das nennt die Bibel, ja, das zweite Problem, Hochmut. So, und für den Magen könnte man jetzt sagen, bedenke, ohne die Speiseröhre bist du nichts. Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Lehrer zum Beispiel, ich habe nur ein paar Beispiele hier mal rausgenommen, braucht er den Propheten eigentlich? Ja, wir haben ja Gemeinden in Deutschland, meine Frau und ich, wir waren schon in einigen. So, und jede Gemeinde hat so ein bestimmtes Setting. Ja, in einer Gemeinde zum Beispiel hast du die ganzen Lehrer, die sich da anhäufen. Die verstehen sich gut, die kommen gut miteinander klar. Ja, gemeinsam die Schrift, das Wort Gottes studieren. Herrlich. So, Fakt ist, es geht sehr wahrscheinlich nichts vorwärts. Wo sind die Evangelisten? Wir brauchen auch Evangelisten. Sollen wir uns jahrzehntelang selber lehren? Ja, das ist schon gut. Natürlich müssen wir aus dem Wort Gottes leben. Aber es ist eigentlich mal so gedacht, ja, der Missionsbefehl macht zu Jüngern, dass man erstmal, dass Leute zum Glauben dazukommen, die werden gelehrt. Die dürfen dann wieder andere lehren. Die dürfen dann wieder selber rausgehen, ihre Gaben entdecken und so weiter und so fort. Sonst ist das eine eigene Brühe. Ein Wort noch zum Propheten. 1. Korinther 14, Vers 3, da wird uns gesagt, ja, was das eigentlich ist, ja, diese Weissagung. Die ist dazu da, um zu erbauen, um zu ermutigen, um zu trösten. Ja, weil wir haben teilweise komische Vorstellungen zu dieser Gabe. Es ist auch nicht der alttestamentliche Prophet, der sagt, wo es lang geht. Ja, die neutestamentliche Leitungsgeschichte ist, dass da mehrere, wieder der Leibgedanke, zusammenarbeiten und sich gegenseitig korrigieren. Auch der Lehrer muss korrigiert werden. Wenn der gerade aus seiner Bibliothek kommt, ja, wieder so und so viele Bücher gelesen hat, dann braucht er auch Korrektur. Dann haben wir den Evangelisten. Es gibt sehr dynamische Gemeinden, die viele Evangelisten haben. Da geht es darum, in erster Linie raus, machen, tun und so weiter. Der Evangelist braucht auch den Beter. Nein, den brauche ich nicht. Der sitzt da im Keller und betet. Das würde keiner so sagen. Aber im Herzen ist das manchmal so. Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir da draußen auf der Straße sind und dann haben wir da so eine Horde von ein paar Leuten, die beten im Keller oder was weiß ich, wo sie beten. Du willst mir doch wohl nicht sagen, dass das genauso wichtig ist, wie das, was ich jetzt hier gerade mache. Und die Schrift würde dir sagen, doch. Weil Evangelisation eben nicht nur machen ist, sondern da geht es in geistliche Dimensionen. Und dafür braucht es Beter. Wenn wir auf die Straße gehen oder mit Menschen sprechen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn das nicht im Gebet vorbereitet ist, passiert gar nichts. Nichts. Stimmt nicht ganz. Ab und zu gibt es Feuerwerk, ne? Ich weiß noch einen, so ein junges Ehepaar in Bensheim, die ich mal angesprochen habe, die sahen so nett aus. Da bin ich mal hingegangen, habe sie zum Gottesdienst eingeladen, haben sie mich ausgelacht. Auch interessant, ne? So, das heißt, sich jetzt Beter, die beten im Hintergrund, dass da was passiert. So, der Apostel braucht auch den Hirten. Im apostolischen Dienst diese Gemeindegründer. Ich hoffe, ich bete dafür, dass wir so eine Gemeinde werden. Darf ich das mal sagen? Das ist mein großer Wunsch. Dass wir hier die Gaben, die wir haben, dass nicht ein Apostel diese Gemeinde verlassen muss, weil er sagt, hier geht nichts vorwärts. Ja, ich bin in den Startlöchern. So, warum braucht er den Hirten? Der Evangelist übrigens auch. Weil das so ein Typ ist, der ist vorne. So, und hin und wieder seine Mannschaft, das kann schon mal sein, dass man die so ein bisschen aus dem Blick verliert, ne? Da ist dann da hinten einer, der ist etwas verletzt und da ist noch einer, der hat einen Knieschaden und da hat einer was mit der Hüfte. So, und dann brauchst du mal den Hirten. Also die nachgehende Leitung. Die voranschreitende Leitung und auch die nachgehende Leitung. Warum das alles? Vers 25. Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Ich fasse zusammen, lass dich eingliedern in den Leib Christi. Nein, brauche ich nicht. Ich kann auch zu Hause Gottesdienst feiern. Stimmt. Ich kann auch zu Hause mein Abendmahl nehmen. Stimmt auch, geht alles. Bitte lass dich eingliedern in den Leib Christi. Warum? Weil du da gebraucht wirst. Es geht auch da weniger um dich. Es geht darum, dass du gebraucht wirst für andere. Zum Dienst. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich mich in diese Gemeinde setze. Dann wird der Platz in die entsprechende Position gefahren. Dann läuft die individualisierte Musik von Spotify und wir machen für dich die Lichtinszenierung auf jedem Platz. Es ist nicht so einfach. Die Kirche ist in dieser Gesellschaft, wo die Gesellschaft hinmarschiert, soll Subkultur sein. Heißt eine andere Kultur. Das ist fast unmöglich. Ne? Eigentlich ist es unmöglich. Wir kommen aus dieser Welt. Wir sind jeden Tag, hören wir die Predigten dieser Welt, werden beeinflusst und jetzt sollen wir als Christen anders leben. Jupp. Das wäre die Herausforderung. Entdecke zweitens und wertschätze deine Gabe. Drittens, diene mit deiner Gabe in Liebe. Das ist auch eine Herausforderung. Wertschätze die Gaben der anderen gleichermaßen. Manchmal haben Menschen, die nicht so viel können, das einfacher, weil sie merken tatsächlich, ich brauche den anderen. Wenn ich zum Beispiel jetzt vor kurzem mal Erwin Lippert besucht habe, der kann nicht mehr allzu viel. Und komischerweise, ja, ist er sehr dankbar, weil da Leute sind, die ihm helfen. Das dürfen wir auch neu entdecken. Wirklich diese Freude am anderen, die Dankbarkeit für den anderen. Ich nenne das jetzt mal, das ist übrigens auch der Predigttitel, Danke, dass du da bist. Amen.